NDR Info. Echo des Tages.
Mit Regina Mädler. Schönen guten Abend. Istanbul hat gewählt und in diesen Minuten warten viele Türken gespannt auf das Ergebnis. Die Wahl könnte nämlich für die gesamte Türkei bedeutsam werden. Darüber spreche ich gleich mit unserer Korrespondentin. Weitere Themen bis 19 Uhr. Der Konflikt zwischen den USA und Iran. Präsident Trump versucht es jetzt mit Zuckerbrot und Peitsche. Der Deutsche Evangelische Kirchentag geht zu Ende. Wir ziehen Bilanz und kommentieren. Im rheinischen Kohlerevier geht ein Protestwochenende mit Verletzten zu Ende. Die Veranstalter sind dennoch zufrieden. Und am Ende der Sendung fassen wir das Wichtigste vom Sport zusammen. Es war nur eine Bürgermeisterwahl, aber sie wurde international gespannt verfolgt. 10,5 Millionen Menschen in Istanbul konnten heute einen neuen Oberbürgermeister wählen. Das haben sie Ende März schon einmal getan, aber es soll Unregelmäßigkeiten gegeben haben. Darum wurde die Wahl heute wiederholt. Im ersten Wahlgang hatte der Oppositionskandidat Ekrem İmamoğlu knapp gewonnen, vor dem Kandidaten der Regierungspartei Binali Yildirim. Karin Senz in Istanbul, wird bei Ihnen noch ausgezählt oder liegt das Ergebnis schon vor?
Es wird noch ausgezählt, aber nur noch 0,06%. Das heißt, es sind fast alle Stimmen ausgezählt und Ekrem İmamoğlu liegt tatsächlich vorne, und zwar uneinholbar vorne. In dieser einen Hochrechnung, die ich mir gerade angucke, liegt er mit über 8% vorne. Es gibt auch welche mit über 10%. Das heißt, Yildirim hat auch schon ihm gratuliert. Diese Stimmen gab es auch schon. Allerdings Ekrem İmamoğlu haben wir jetzt noch nicht gesehen. Aber die Wahl ist entschieden und der CHP-Kandidat hat gewonnen.
Er war ja auch schon Ende März zum Bürgermeister gewählt worden. Ist er bei den Bürgern von Istanbul so gut angekommen in diesen 2 Monaten?
Offensichtlich ja. Er hat vor allem in diesen 2 Monaten sehr viel mehr Medienpräsenz bekommen als im ersten Wahlkampf. Da lief er ja auf den staatsnahen Medien und in den Staatsfernsehern eigentlich so gut wie gar nicht. Er war sehr präsent, aber in den sozialen Medien. Und jetzt bei seinem Wahlkampf hat er wieder Raum bekommen. Wir haben auch ein TV-Duell gehabt, was es ja vorher in der Türkei seit 17 Jahren nicht mehr gegeben hat. Und er war einer, der sich hingestellt hat und gesagt hat, ich will Bürgermeister für alle Istanbuler werden. Ich möchte nicht zwischen AKP-Lern oder auch Kurden oder eben CHP-Lern trennen, sondern ich werde ein Bürgermeister für alle werden. Und diese Strategie, die scheint offensichtlich bei den Menschen auch angekommen zu sein.
Bei der ersten Wahl im März hatte sich Präsident Erdogan ja noch massiv für den Kandidaten der islamisch-konservativen Regierung Binali Yildirim eingesetzt. Wird Erdogan jetzt die Niederlage akzeptieren?
Er hat in diesem zweiten Wahlkampf sich erstmal weitgehend rausgehalten. Da haben viele schon gesagt, da hat er wohl die Niederlage möglicherweise schon eingepreist und möchte da ein bisschen Abstand dazu bekommen. In den letzten Tagen ist er allerdings noch mal ganz ordentlich aufgetreten. Da haben wir uns alle auch schon so ein bisschen gewundert. Und Fakt ist aber, dass er in diesem Auftritten auch gesagt hat, er wird das Ergebnis akzeptieren. Aber das heißt also, er wird möglicherweise jetzt nicht an diesem Stuhl selbst rütteln. Viele befürchten aber, dass die AKP İmamoğlu als Bürgermeister das Leben schwer machen könnte, denn sie hat die Mehrheit im Stadtrat. Und das ist natürlich sicherlich ein größeres Problem für İmamoğlu. Also er wird es nicht leicht haben in seinem neuen Job.
Und Ihre Einschätzung, dass der Oppositionskandidat jetzt wahrscheinlich oder er hat sicher die Wahl in Istanbul gewonnen, ist das ein Zeichen dafür, dass ein politischer Wandel in der Türkei möglich ist?
Also es gibt Stimmen, die sagen, das ist sozusagen der Anfang vom Ende von Erdogan. Soweit würde ich nicht gehen. Aber es ist eine Wahl, die tatsächlich Strahlkraft in die ganze Türkei gehabt hat. Kleine Anekdote, weil das eben in allen Medien auch so intensiv verfolgt wurde, türkeiweit, sind offensichtlich heute in Diyarbakir im Osten des Landes Menschen zum Wahllokal gegangen und haben gesagt, wir möchten unsere Stimme abgeben. Aber es dürfen halt nun mal nur die Menschen in Istanbul ihre Stimme abgeben. Aber werden wir wieder ernst, es haben viele diese Wahl als eine Abstimmung über die Demokratie in der Türkei empfunden, weil gerade diese Annullierung auch von Erdogan-Anhängern kritisiert wurde. Die haben gesagt, das sei nicht mit rechten Dingen zugegangen bei dieser Annullierung. Und deswegen ist es den Menschen wichtig gewesen, sich selbst zu beweisen, aber auch dem Ausland zu beweisen, es geht bei dieser Wahl um die Demokratie und die ist in der Türkei noch existent.
Und die Wahlbeteiligung soll ja sehr hoch gewesen sein dieses Mal. Verlief denn auch alles korrekt?
Dazu kann ich Ihnen noch keine Zahlen nennen, aber wir haben mit vielen Leuten gesprochen, die extra ihren Urlaub in London oder in Antalya oder auch in Mardin, das liegt 1500 Kilometer weg von Istanbul, extra unterbrochen haben, um heute ihre Stimme abzugeben. Was wir von den Wahlbeobachtern den Tag über gehört haben, es sind sehr viele nationale Wahlbeobachter aus der ganzen Türkei nach Istanbul gekommen, aber auch internationale Wahlbeobachter des Europarates und auch beispielsweise Margret Stumpf, das ist eine Bundestagsabgeordnete, war hier und sie sagte, sie sind alle wahllokale Probleme ist reingekommen. Dort lief es alles sehr geordnet ab. Sie hatte über den Tag über keinerlei Beanstandungen.
Karin Senz war das aus Istanbul, wo heute die Stichwahl zum Oberbürgermeister stattfand und der Kandidat der Opposition, Ekrem İmamoğlu, gewonnen hat. US-Präsident Trump will einen Vergeltungsangriff auf den Iran in letzter Minute abgesagt haben. Dafür geht die Regierung in Washington jetzt mit anderen Mitteln gegen den Iran vor. Anlass ist der Abschuss einer US-Drohne Mitte letzter Woche. Amerikanische Medien berichten heute von Cyberangriffen auf iranische Raketenkontrollsysteme und ein Spionagenetzwerk. Außerdem kündigte Trump zusätzliche Sanktionen an. Martin Ganselmeier berichtet aus Washington.
Die unterschiedlichen Signale des US-Präsidenten an den Iran scheinen widersprüchlich. Tatsächlich folgen sie Donald Trumps bevorzugter Verhandlungstaktik mit Zuckerbrot und Peitsche. Einerseits betonte Trump, eine militärische Option habe er nur vorläufig gestoppt, nicht aber grundsätzlich vom Tisch genommen. Andererseits lobte Trump die iranische Führung dafür, dass sie am Freitag ein bemanntes US-Spionageflugzeug mit 38 Personen an Bord bewusst nicht abschießen ließ. Auf die Frage von Journalisten, ob er zwischen Härte und Milde schwanke, sagte Trump:
Everybody was saying I'm a warmonger.
Alle haben mich als Kriegstreiber bezeichnet und jetzt sagen sie, ich sei eine Taube. Ich bin weder das eine noch das andere. Ich bin ein Mann mit gesundem Menschenverstand.
I'm a man with common sense.
Deshalb ist Trumps Antwort auf Irans Drohnenabschuss eine Mischung aus Strafe und Gesprächsangebot. Anstelle eines militärischen Gegenschlags befahl Trumps Cyberangriffe auf iranische Raketenkontrollsysteme. Das US-Cyberkommando wurde angewiesen, Computer der iranischen Revolutionsgarden zu attackieren, mit denen Starts von Raketen und Lenkwaffen gesteuert werden. Außerdem kündigte Trump für Montag neue und schärfere Sanktionen gegen Iran an. Gleichzeitig bot Trump jedoch an, alle Sanktionen wieder aufzuheben, wenn sich Iran dauerhaft verpflichte, keine Atombombe zu bauen. Er freue sich auf diesen Tag, je früher er komme, desto besser. Wenn Iran wieder eine wohlhabende und florierende Nation werden will, dann lasst uns den Iran wieder großartig machen. Das wäre okay für mich. Macht Iran wieder großartig.
Make Iran great again. It's okay with me.
Deutlich schärfere Töne schlug Trumps nationaler Sicherheitsberater John Bolton in Jerusalem an. Auch um Zweifel an Trumps Entschlossenheit, unter Amerikas Verbündeten im Nahen Osten, Israel und Saudi-Arabien auszuräumen, warnte Bolton:
Neither Iran nor any other hostile actor.
Weder Iran noch irgendwelche andere feindliche Akteure sollten die Umsicht der USA als Schwäche missverstehen.
For weakness.
US-Vizepräsident Mike Pence zog sogar eine rote Linie. Amerika werde keine Angriffe gegen US-Soldaten und ihre Verbündeten hinnehmen, so Pence. Und niemals werde man iranische Atomwaffen erlauben. Trump selbst äußerte sich im Sender NBC entgegenkommender. Er sei nicht auf Krieg aus und glaube, dass auch die iranische Führung verhandeln wolle. Das sei es, was Trump wirklich erreichen will, meinte NBC-Moderator Chuck Todd nach seinem Interview mit dem US-Präsidenten. Er hat Obamas Iran-Atomabkommen sehr kritisiert und will einen eigenen Deal erreichen. Er sieht sich als großen Dealmaker. Mit Iran will er es ähnlich wie mit Kim Jong-un und Nordkorea machen. Noch gibt es jedoch einen entscheidenden Unterschied. Derzeit gibt es keinen Gesprächsfaden zwischen Trump und der iranischen Führung, geschweige denn schöne Briefe, die man sich gegenseitig schicken könnte.
Martin Ganselmeier berichtete aus Washington. Der Deutsche Evangelische Kirchentag ist heute Mittag mit einem Festgottesdienst im BVB-Stadion zu Ende gegangen. Zu der Feier kamen deutlich weniger Besucher als erwartet, was wahrscheinlich an der Hitze heute in Dortmund lag. Der Kirchentag stand in diesem Jahr unter der Überschrift »Was für ein Vertrauen«. 5 Tage lang konnten die Teilnehmer mehr als 2000 Veranstaltungen besuchen. Auch Bundespräsident Steinmeier, Kanzlerin Merkel und viele Spitzenpolitiker waren in den letzten Tagen in Dortmund. Heute also der Abschluss mit Appellen zur Flüchtlingsrettung und zur Zivilcourage. Jan Ehlert war für uns beim Abschlussgottesdienst im Stadion.
Ungewohnte Klänge im Stadion von Borussia Dortmund. Da wo sonst die Farben schwarz-gelb und Fußballgesänge dominieren, wurden heute grün-weiße Kirchentagsschals geschwenkt, Gebete gesprochen und manchmal auch andächtig geschwiegen. Fröhliche Stimmung, auch wenn mehr als die Hälfte der Plätze leer blieb. Nur 32.000 Menschen waren gekommen, bei strahlendem Sonnenschein zum Abschlussgottesdienst des 37. Evangelischen Kirchentages. Auf dem Spielfeld, allein im Mittelkreis, Pastorin Sandra Bilz.
Nur mal angenommen, nur mal jetzt rein hypothetisch, wir alle, wir würden das einfach durchziehen, dieses Vertrauen. Vielleicht zeigt sich das in ganz neuen Formen von Kirche. Kirche als rollende Frittenbude. Glaube, Liebe, Currywurst.
Mit Vertrauen lässt sich eben vieles erreichen. Das zeigte sich an vielen Stellen auf dem Kirchentag. Es ging um Vertrauen in die Politik, in die Zukunft, in die eigenen Kräfte. Das kam bei den Besucherinnen und Besuchern gut an.
Viel Gemeinschaft, gute Themen, dass so viele Leute über das Wesentliche in der Welt diskutieren und nicht nur das Unwesentliche.
Das ist so überwältigend, so viele Leute denn zu treffen.
Weitermachen, nicht aufgeben in schwierigen Situationen.
Auch Kirchentagspräsident Hans Leyendecker zog eine positive Bilanz. Rund 121.000 Menschen und damit mehr als erwartet kamen in den vergangenen 5 Tagen zu den Veranstaltungen des Kirchentages. Einem Fest, bei dem nicht nur der Glaube gefeiert wurde, sondern von dem auch klare Forderungen an die Politik ausgingen. Zum Beispiel in der Flüchtlingspolitik. Hier müsse mehr geschehen, das unterstrich Hans Leyendecker noch einmal beim Abschlussgottesdienst.
Pilatus hat sich die Hände in Unschuld gewaschen. Europäische Politikerinnen und Politiker, waschen Sie in dem Wasser, in dem Flüchtlinge ertrinken.
Aber auch bei Fragen zum Klimawandel oder zur Digitalisierung will die evangelische Kirche künftig mehr mitreden, betonte Generalsekretärin Julia Helmke.
Beteiligt uns, wir wollen uns beteiligen. Und wir gehören dazu, hört uns zu. Und diese Botschaft ist zu einer Botschaft geworden, die sowohl in der Kirche als auch in der Gesellschaft aufmerksam und aufmerksamer gehört werden sollte.
Denn der Kirchentag in Dortmund ist zwar vorbei, doch der nächste steht vor der Tür. Zum Abschluss des Gottesdienstes wurde der Stab nach Frankfurt übergeben. Dort findet 2021 der nächste Kirchentag statt, der ein ganz besonderer wird. Dann nämlich feiern evangelische und katholische Christinnen und Christen gemeinsam beim 3. ökumenischen Kirchentag.
Über 120.000 Besucher waren in den letzten Tagen in Dortmund bei Gottesdiensten, Bibelarbeiten, Konzerten und Podiumsdiskussionen. Viele drängende Fragen wurden diskutiert: Klimaschutz, Rechtsextremismus, gesellschaftliche Verrohung. Was bleibt also vom evangelischen Kirchentag? Florian Breitmeier kommentiert.
Der Kirchentag in Dortmund war vieles. Glaubensfest, spirituelle Tankstelle, Basislager der christlichen Selbstvergewisserung und Plattform für politische Positionen. Es sind Zeiten, die nach einer entschiedenen Haltung verlangen. Und in Dortmund war fast schon mit Händen zu greifen, dass Herausforderungen anstehen, die ein einzelner Mensch nicht lösen kann. Klimaschutz, Rechtsextremismus, internationale Konflikte, die Flüchtlingspolitik, eine gerechte Verteilung der Güter dieser Welt, eine Ethik für das digitale Zeitalter. So viele Fragen. Und bei der Suche nach Antworten ist auch Haltung gefragt. Der Austausch mit vielen ist dabei wichtig. Als sinn- und gemeinschaftsstiftendes Forum bleibt der Kirchentag deshalb eine wichtige Institution. Ein Ort kontroverser Debatten war er aber in den vergangenen Tagen zu selten. Auffällig war vielmehr, dass das Christentreffen mit seinen zahlreichen Planspielen, Workshops und Werkstätten offensichtlich den Nerv der Zeit traf. Nicht nur reden und zuhören, sondern auch was machen. Doch steht der Kirchentag auch vor großen Herausforderungen. Mehr als 100.000 Gläubige kamen zu dem Protestantentreffen. Aber mit 80.000 Dauerteilnehmern registrierten die Veranstalter in dieser statistischen Gruppe den niedrigsten Wert seit rund 40 Jahren. Auch zu den Schlussgottesdiensten im Dortmunder Stadion und im Westfalenpark kamen mit knapp 40.000 Menschen deutlich weniger als erwartet. Diese Zahlen müssen noch kein Trend sein, könnten aber andeuten, dass der Kirchentag insgesamt Probleme hat, die nachrückende Generation zu begeistern. Deutlich wird dies zum Beispiel mit Blick auf die Klimaschutzbewegung Fridays for Future, die ja überwiegend von jungen Leuten getragen wird. Doch viele von ihnen haben die Kirchengemeinde im Stadtteil oder im Dorf als mögliche Verbündete für eine andere Klimapolitik noch gar nicht auf dem Schirm. So manch ein entschiedener Appell von jungen Aktivistinnen und Aktivisten während des Kirchentags zeugte davon. Aber folgen dem stürmischen Applaus auch engagierte Aktionen in den Gemeinden, in den Betrieben der Diakonie auf kirchlichem Ackerboden? Auch das sind Haltungsfragen. Der Kirchentag in Dortmund, das war auch ein Lernort. Er bot durchaus Überraschendes. Das zeigte sich vor allem beim Thema sexualisierte Gewalt und Aufarbeitung. Zunächst waren Betroffene für das große Podium zum Thema Vertrauensmissbrauch nicht vorgesehen. Spät, fast schon zu spät, reagierte der Kirchentag und änderte den Charakter der Veranstaltung entscheidend. Vor allem Betroffene und die Hamburger Bischöfin Kirsten Fehrs hatten Druck gemacht. Das Podium im vollbesetzten Opernhaus war eine wichtige Veranstaltung, weil das Podium in aller Öffentlichkeit Räume bot für notwendige Kritik und konstruktiven Austausch. Dass die evangelische Kirche die überraschende Dynamik einer solchen Veranstaltung künftig verstärkt als Chance begreift, das wäre der Institution zu wünschen. Kirchlich strukturierte Prozesse helfen in diesen Fragen nur bedingt weiter. Es sind zweifellos spannende Zeiten, die vieles verändern werden in Kirche und Gesellschaft. Das kann Verunsicherung, Sorgen und Ängste auslösen. Bei der schwierigen Suche nach Antworten aber sind Haltung, Entschiedenheit und auch der Glaube an die Macht der Vernunft gefragt. Wenn der Kirchentag in Dortmund dafür vielen Menschen Mut gemacht hat, dann ist er ein guter Kirchentag gewesen.
Florian Breitmeier und sein Kommentar zum Evangelischen Kirchentag in Dortmund. 18.46 Uhr, Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Rund 10.000 Menschen haben am gesamten Wochenende im rheinischen Braunkohlerevier für einen schnelleren Kohleausstieg demonstriert. Es gab verschiedene Aktionen und nicht immer verliefen sie friedlich. Als letztes wurde eine Blockade vor dem Kohlekraftwerk Neurath aufgelöst. Die Aktionen rund um den Braunkohletagebau Garzweiler werden aber in den nächsten Tagen für Diskussionen sorgen. Zahlreiche Umweltaktivisten und Polizeibeamte wurden bei Auseinandersetzungen zum Teil schwer verletzt. Thomas Wenkert mit einer Zusammenfassung.
Was am Freitag mit dem Europäischen Aktionstag der Bewegung Fridays for Future in Aachen friedlich begann, endete heute am Braunkohletagebau Garzweiler 2 mit vielen Fragen. Wie massiv darf die Polizei gegen Umweltaktivisten vorgehen? Wie weit darf das Aktionsbündnis Ende Gelände bei seinen Rechtsverletzungen gehen? Die Polizei ging teilweise mit Schlagstock und Pfefferspray gegen die Aktivisten vor. Mehrere Braunkohlegegner erlitten bei der Stürmung des Tagebaus Garzweiler 2 Kopfverletzungen und Brüche. Rund 1500 Aktivisten durchbrachen die Polizeiketten. Ende Gelände-Sprecherin Katrin Henneberger erhebt schwere Vorwürfe gegen die Polizei.
Die Polizei war in den letzten Tagen sehr eskalativ. Das fing an am Freitag, als sie uns unser Grundrecht genommen haben, zu einer angemeldeten Mahnwache zu fahren nach Bedburg. Als Klimaaktivisten dann gestern um 14 Uhr von zwei Seiten aus in den Tagebau strömten, sich dabei an unseren Aktionskonsens ganz klar hielten, von uns geht keine Eskalation aus. Da hat die Polizei massiv Pfefferspray eingesetzt. Sie hat Aktivisten geschlagen und zu Boden geworfen. Ich habe das mit eigenen Augen gesehen. Also die Polizei hat leider wieder massiv Gewalt gegenüber Klimaaktivistinnen angewendet.
Die Aachener Polizei hat im Vorfeld erklärt, dass man konsequent durchgreife, wenn Straftaten verübt werden. Auf die Vorwürfe von Ende Gelände hat ein Polizeisprecher mittlerweile reagiert. Sollten Beamte Straftaten begangen haben, werde gegen diese ermittelt, heißt es. Michael Mertens, NRW-Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei, spricht von zahlreichen verletzten Beamten.
Es gab körperliche Auseinandersetzungen mit der Polizei. Da wurden 15 Kolleginnen und Kollegen von mir verletzt. 4 davon so schwer, dass sie dienstunfähig sind. Das sind Bilder, die eine Demonstration nicht braucht.
Die Klimabewegung hat an diesem Wochenende ihre Ankündigung wahrgemacht, man werde das rheinische Revier lahmlegen. Über mehrere Stunden wurde der Tagebau Garzweiler besetzt, sowohl die Hambachbahn als auch die Nord-Süd-Bahn blockiert. Die Kraftwerke Neurath, Niederaußem und Weißweiler waren von der Kohleversorgung abgeschnitten.
Ein amtierender und ein ehemaliger britischer Außenminister bewerben sich um den Vorsitz der britischen Tory-Partei, Jeremy Hunt und Boris Johnson. Beide waren gestern in Birmingham, um bei der konservativen Basis um Stimmen zu werben. Johnson musste sich aber auch für einen Polizeieinsatz rechtfertigen. Dabei ging es um einen lautstarken Streit mit seiner Lebensgefährtin, in dessen Verlauf ein besorgter Nachbar die Polizei gerufen hatte. Jens-Peter Marquardt berichtet aus Großbritannien über Privates und Politisches.
Boris Johnson versprach den Konservativen in Birmingham, die Partei aus dem Dunkel wieder ans Licht zu führen. Er werde es schaffen, die Konkurrenz der Brexit-Party von Nigel Farage zurückzuschlagen und den Einzug von Labour-Chef Jeremy Corbyn in die Downing Street zu verhindern.
We can and we must. And I believe that if I'm allowed to succeed in this contest with your help, we will. And I hope I can count on your support. Thank you very much.
Johnson beteuerte, dass er das Land mit oder ohne Austrittsvertrag bis zum 31. Oktober aus der EU führen könne. Eine Garantie gab er dafür nicht. Er stellte aber die bereits zugesagte Abschiedszahlung an die EU in Höhe von gut 40 Milliarden Euro in Frage. Diese konstruktive Mehrdeutigkeit, so Johnson, werde Brüssel zurück an den Verhandlungstisch bringen. Außenminister Jeremy Hunt will ebenfalls notfalls ohne Austrittsvertrag den Brexit bis zum 31. Oktober. Aber wenn es die Aussicht auf ein neues, besseres Abkommen gäbe, dann würde er diesen Termin auch noch einmal verschieben. Er sei der richtige Mann, um einen besseren Brexit-Vertrag in Brüssel zu erreichen und im Parlament in London eine Mehrheit zu bekommen und die Partei zu vereinen.
We've got to come together and deliver Brexit.
Hunt bekam für einen Außenseiter überraschend viel Beifall von der Parteibasis in Birmingham. Vielleicht lag es daran, dass dieser Tag für den Favoriten Johnson ganz schlecht begonnen hatte. Alle britischen Zeitungen hatten in fetten Schlagzeilen den Bericht über einen lautstarken Streit zwischen Johnson und seiner neuen Partnerin auf der Seite 1. In der Nacht zum Freitag hatte ein Nachbar die Polizei gerufen, nachdem er Schreie und laute Geräusche aus der Wohnung von Johnsons Lebensgefährtin Carrie Simmons gehört hatte. Sie soll Johnson aufgefordert haben, sie in Ruhe zu lassen und abzuhauen. Johnson habe gerufen, sie solle seinen Laptop hergeben. In Birmingham wich der Kandidat der Frage nach diesem Vorfall aus. Das wolle doch niemand hören. Es gehe jetzt um wichtigere Dinge.
I don't think they want to hear about that kind of thing.
Die Hunt-Anhänger sehen in dem Zwischenfall allerdings einen weiteren Beweis, dass Johnson als Premierminister nicht geeignet sei. Einen weiteren Fehler könne er sich nicht leisten, sagen sie.
Eine Welle aus Beton und Stahl, so sieht das neue Hauptquartier des Internationalen Olympischen Komitees aus. Genau 125 Jahre nach Gründung des IOC wurde es heute in Lausanne eröffnet. Der Neubau stellt selbst einen olympischen Rekord auf. Es wurden fast ausschließlich wiederverwertete oder recycelte Materialien verbaut und es soll deutlich weniger Energie und Wasser verbrauchen, der Neubau, als ein konventioneller. Thomas Wagner war bei der Eröffnung dabei.
Erst die olympische Hymne, gesungen von den Petit Chanteurs de Lausanne, dann der entscheidende und wohl auch historische Augenblick.
The official handover of the key to the Olympic House.
Applaus kommt auf, als der dänische Architekt Kim Herford Nielsen den riesigen goldenen Schlüssel an Thomas Bach übergibt. Der nämlich ist als Präsident des IOC oberster Hausherr im Olympikhaus im neuen Hauptquartier des IOC im Westschweizer Lausanne, nur einen Steinwurf vom Genfer See entfernt. 129 Millionen Euro hat der riesige Glaspalast gekostet, dessen futuristische Architektur an eine in Glas und Beton gegossene Riesenwelle erinnert. Die soll die Bewegung eines olympischen Athleten nachempfinden, hieß es im Vorfeld der heutigen Eröffnungsfeier, ziemlich genau 125 Jahre, nachdem Baron de Coubertin an der Sorbonne-Universität Paris die neue olympische Bewegung ins Leben gerufen hatte. Doch der Neubau an sich bricht, wenn man so will, einen ganz neuen olympischen Rekord, so IOC-Präsident Thomas Bach.
Olympic House takes sustainability to the next level. The building has been constructed according to the highest sustainability standards.
Das neue Olympische Haus führt den Gedanken der Nachhaltigkeit auf die nächsthöhere Ebene hinauf. Dieses Gebäude wurde nach den höchsten Nachhaltigkeitskriterien weltweit gebaut und darüber sind wir glücklich und stolz.
We are happy and proud.
Tatsächlich braucht die neue IOC-Zentrale rund 35% weniger Energie als vergleichbare herkömmliche Neubauten. Das Material des alten IOC-Verwaltungstraktes, der bis 2016 an derselben Stelle stand, wurde recycelt und zu 95% in das neue Olympic-Haus eingearbeitet. Daneben hätten aber auch die riesigen Glasfassaden eine Bedeutung, betonte IOC-Chef Thomas Bach.
Transparency is another key element.
Transparenz ist ein weiteres Schlüsselelement für viele unserer im Jahr 2020 angedachten Reformen. Und das spiegelt sich wieder in den riesigen Glasfassaden und in den räumlich offenen Bürobereichen.
This is reflected in the building through its glass facade and open office spaces.
Dass die 125 Jahre währende Geschichte des Internationalen Olympischen Komitees so eng mit der Schweiz verwoben ist, freut vor allem den obersten Schweizer überhaupt, nämlich den Schweizer Bundespräsidenten Uli Maurer. Die Schweiz will auch in Zukunft ein guter Partner für das IOC sein. Wir unterstützen sie mit den besten Rahmenbedingungen. Die Schweiz und das IOC, das ist ein perfektes Dreamteam für alle zukünftigen Herausforderungen. Von denen es einige gibt. Wie Doping besser vermeiden, wie umgehen mit Nationen, die Doping offenkundig forciert haben, wie umgehen mit der Kritik an der zunehmenden Kommerzialisierung der Olympischen Spiele. In ihrem neuen Glaspalast am Rande des Genfer Sees haben die IOC-Funktionäre in nächster Zeit einiges auszubrüten.
Thomas Wagner über die Eröffnung des neuen IOC-Hauptquartiers in Lausanne. Und damit sind wir beim Sport. Fabian Wittke.
Bei der Fußball-Europameisterschaft der U21-Nationalmannschaften in Italien wartet heute Abend das nächste Match für die DFB-Auswahl. Das Team von Stefan Kunz spielt gegen die Nachbarn aus Österreich und Philipp Nagel bereitet uns auf diese Partie vor.
Die Ausgangslage ist klar. Holt Deutschland heute einen Punkt, steht das Team von Trainer Stefan Kunz im Halbfinale und hätte somit auch das Ticket für die Olympia-Qualifikation sicher. Gegen Österreich wird Trainer Stefan Kunz vermutlich genau dieselbe Startformation wie beim sensationellen 6:1-Sieg gegen Serbien bringen. Die Top-Torjäger Luca Waldschmidt und Marco Richter sollen also erneut für Furore sorgen. Die Österreicher müssen gewinnen, um noch eine Chance aufs Weiterkommen zu haben. Aufgrund des komplizierten Turniermodus würde dazu unter Umständen aber sogar ein 1:0-Sieg reichen. Deutschlands Trainer Stefan Kunz hat daher auch schon bereits angekündigt, dass er keinerlei taktische Spielchen zulassen wird, sondern sein Team voll auf Sieg spielen lässt. Anstoß ist erneut um 21 Uhr. Erwartet werden von der UEFA knapp 10.000 Fans.
In der Formel 1 lautet die Frage in dieser Saison nicht mehr Mercedes oder Ferrari oder Vettel oder Hamilton, sondern welcher Mercedes-Fahrer steht am Ende ganz oben? Heute beim Großen Preis von Frankreich war es mal wieder Weltmeister Lewis Hamilton. Volker Hirt berichtet.
8. Sieg im 8. Rennen und wieder war es ein Doppelsieg, der 6. der Saison, überlegen wie nie. Mercedes dominiert die Formel 1 und hängt die Konkurrenz immer weiter ab. Lewis Hamilton holt einen nie gefährdeten Start-Zielsieg vor dem Teamkollegen Valtteri Bottas. Bis der erste Ferrari ins Ziel kommt, vergehen fast 20 Sekunden und es war nicht der mit Vettel im Cockpit. Leclerc, sein Teamkollege, wird Dritter. Vettel holte mit Platz 5 das Maximum. Ein erneut frustrierendes Wochenende für Ferrari, die bei allen verzweifelten Versuchen kein Rezept gegen Mercedes finden.
Mit dem Begriff Legende geht man in der Berichterstattung eher zurückhaltend oder nur mit Handeinsatz um. Aber Roger Federer ist eine Legende, ein Tennis-Ausnahmekönner. Und heute hat der Schweizer das Rasenturnier in Halle-Westfalen gewonnen. Federer setzte sich gegen den Belgier David Goffin in 2 Sätzen durch. Und am Ende gab es mal wieder eine neue Bestmarke.
Ein Turnier 10-mal zu gewinnen, das hätte ich niemals für möglich gehalten. Ich wäre zufrieden gewesen als 19-Jähriger vor 20 Jahren, wenn mir jemand gesagt hätte, ich würde 10 Titel holen. Jetzt heute sind wir bei 102 Titel angelangt und 10 Titel hier in Halle. Es ist schon unglaublich, dass ich das erleben darf. Es macht mich total happy und natürlich ist das ein schöner Tag heute.
Das sagt Roger Federer, der im August 38 Jahre alt wird und in 8 Tagen dann auch beim Tennis Grand Slam in Wimbledon aufschlägt.
Fabian Wittke war das mit dem Sport und das war auch das Echo des Tages. Mein Name ist Regina Mädler.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.